Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Bibelstunde.
Wir sind Bibelschülerinnen des aktuellen 12er-Kurses hier in Aidlingen und Sie haben es schon gesehen, Sie ahnen es, wir waren in Indien und wollen Sie gerne heute mitnehmen auf eine Reise.
Wir Bibelschülerinnen gestalten gemeinsam mit Eckehard Graf und seiner Frau Jutta diese Bibelstunde, mit denen wir durch Indien reisen durften.
Und Sie merken schon, heute ist alles etwas indischer. Wir sehen auch anders aus. Hier sieht es anders aus. Wir klatschen. Also lassen Sie sich einfach drauf ein, mit hinein ins Indien-Feeling.
Und bevor wir Sie jetzt mit auf unsere Reise nehmen wollen, singen wir gemeinsam ein Lied. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Ja, Jesus, ich danke dir jetzt einfach, dass wir hier gemeinsam ja, dich loben können und dich erleben können. Ich danke dir für die Zeit, die wir in Indien hatten, wo wir ja einfach mit anderen Christen in Gemeinschaft zusammen sein konnten. Ich danke dir für alle, die uns in dieser Zeit unterstützt haben und dass wir ihnen jetzt einfach ja was davon näher bringen dürfen. Ich danke dir, dass du mit dabei bist und dass du diesen Nachmittag segnest. Amen.
Seit noch nicht einer ganzen Woche sind wir also wieder zurück und wir wollen Sie jetzt einfach hineinnehmen mit Videos und Bildern und Berichten und starten gleich mal mit Annika.
Ich Ihnen einen kleinen Einblick geben, wie wir als Gruppe Indien erlebt haben, sowohl die Menschen als auch die Gesellschaft und auch die Kultur. Und ich habe da einige Bilder mitgebracht, die Ihnen ein wenig die Eindrücke vermitteln sollen, die wir so in den ersten Tagen gehabt haben. Und was mir persönlich aufgefallen ist, waren diese Werbebanner, die da überall herumhingen. Die sind für mich immer wieder aufgefallen, weil sie für mich persönlich irgendwie den Charakter der indischen Gesellschaft ja so widergespiegelt haben, beziehungsweise das, was in Indien leider ein bisschen schief läuft. Oft haben diese Plakate oder Werbebanner eine richtige Bilderbuchfamilie von auffallend hellhäutigen Indern gezeigt. Und was mir auch aufgefallen ist, war einfach, dass die Gestaltung der Plakate sehr amerikanisch war. Und das waren sie auch in ihrer Thematik. Es ging meistens um Haus, Auto, Familie, sowas, was man halt für das perfekte Leben so braucht. Und sie haben so ein bisschen den American Lifestyle so wiedergespiegelt. Aber für mich kamen diese Plakate oft so ein bisschen gehässig vor, weil die Produkte, die da drauf so abgebildet waren, die kann sich ein Durchschnittsinder nicht leisten. Und oft hingen diese Plakate auch in Gegenden, die wirklich sehr verarmt waren. Und deswegen haben diese Plakate sehr gut für mich die Haltung der indischen Gesellschaft wiedergespiegelt. Die Plakate haben so ein bisschen eine Welt suggeriert, in der es nur hellhäutige Menschen gibt, also die indische Oberschicht, das sind sehr helle Menschen. Und ja, auf diesen Plakaten wurde einfach die dunkelhäutige und verarmte Bevölkerung total übergangen. Und es war einfach so, als würden sie nicht zu der indischen Gesellschaft gehören. Der Westen wurde stark kopiert von der indischen Oberschicht, nicht nur auf den Werbeplakaten. Aber die sozialen Werte des Westens, die haben da einfach total gefehlt. Die Unterschicht, die ist da einfach hinten runtergefallen so ein bisschen. Und ja, von der Oberschicht werden die, vor allen Dingen die Ureinwohner, die Adivasi, das sind sehr dunkle Menschen, die werden da einfach verachtet und sind da einfach wertlos. Sie werden sogar teilweise Tieren gleichgesetzt, also man sagt, das sind keine Menschen. Und ja, also es ging eigentlich nur um den Wohlstand, alles sonst, was sonst so zum Charakter des Westens gehört, das wurde da so ein bisschen ignoriert. Also es gab nicht wirklich ein Sozialsystem, also es gibt schon ein Sozialsystem, aber es gilt nur für die Oberschicht und 68 Millionen Menschen bleibt nichts anderes übrig, als zu betteln und in einem der übermäßig vielen Slums, die es in Indien so gibt, zu hausen. Das Kastensystem und der Hinduismus, die prägen das Wertedenken und die Gesellschaft sehr stark, also Menschenleben an sich sind hier nicht viel wert, das wird schon allein durch die Beobachtung der Menschen deutlich. Aber auch wenn Menschen so erzählen aus ihrem Leben, zum Beispiel ist es in Indien so, dass bei Autounfällen werden die Verletzten so lange verletzt auf der Straße liegen gelassen, bis wirklich geklärt ist, wer für die Kosten der Behandlung aufkommt. Und mir ist sehr bewusst geworden, wie sehr unsere Gesellschaft und unsere Moralvorstellungen hier in dieser westlichen Welt durch die biblische Lehre beeinflusst worden sind. Und in Indien wird einfach deutlich, dass das nicht selbstverständlich ist. Im Gegensatz zu der gesellschaftlichen Denkweise waren die Menschen an sich sehr herzlich. Sie haben eine sehr stark dienende Haltung gehabt, auch so untereinander, die Christen, die wir so kennengelernt haben. Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es eigentlich, so aus dem Busfenster zu winken, den Menschen einfach zuzuwinken. Das war immer richtig toll, wie die dann reagiert haben. Da ist immer so ein Strahlen auf denen ihr Gesicht gekommen. Also die Menschen haben total begeistert immer zurückgewunken. Und ja, das Lächeln und das Strahlen der Augen, das hat nicht nur Höflichkeit, sondern echte Freude ausgedrückt. Und genau, das sieht man zum Beispiel auch auf diesem Bild. Der Frau, das war in so einem Bonda-Dorf, da hat jemand von uns sie angesprochen und sie hat sich total gefreut, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, da ist dann dieses Bild entstanden. Und allgemein wurden die Menschen sehr gerne fotografiert. Also es ist anders, als man bei uns so kennt. Und genau, das war auf einem Markt für Dschungelbewohner. Hier sieht man noch an der Seite Annas Arm. Sie hat von der Frau ein Foto gemacht und hat dann anschließend ihr das Bild gezeigt. Und da sieht man, wie sehr sie sich darüber gefreut hat. Also die Inder, die sind total herzliche Menschen. Die Inder sind auch sehr, sehr gastfreundschaftlich. Sie sind sehr herzlich und haben sich sehr bemüht. Das durften wir erleben. Und wir sind deshalb auf unserer Reise so ein bisschen behandelt worden wie Könige. Es war manchmal ein bisschen unangenehm. Und egal, wohin wir gekommen sind, die Menschen standen bereits wie hier auf dem Foto Spalier. Und wir wurden in dieser Zeit mit so vielen Blumenketten und Blumensträußen beschenkt, dass wir sie irgendwann nicht mehr zählen konnten. Und ja, die Menschen, die wollten uns berühren, sie wollten Fotos mit uns machen. Das war sehr eindrücklich alles. Wir haben in dieser Zeit einige Kirchen eingeweiht, haben viele Einrichtungen von Netanya besichtigt und haben auch zwischendurch mit Kindern gespielt. Aber schon nach wenigen Tagen nach unserer Ankunft kam uns das ein bisschen merkwürdig vor, weil das nicht unbedingt das ist, was wir von einem Missionseinsatz erwartet haben. Also wir sind da eigentlich mit der Einstellung hingekommen, wir kommen hierher, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Und Bischof Singh, der war unser Gastgeber, er leitet die Arbeit von Netanya in Vishakhapatnam. Und er hat vermutlich so ein bisschen geahnt, dass wir uns insgeheim alle diese Fragen gestellt haben. Und an einem Donnerstagabend hat er dann das Thema angesprochen. Das war nach dem Abendessen. Die Inder hatten da extra so eine Art, an der frischen Luft, so eine Art Zelt, so ein Baldachin aufgebaut gehabt. Und die haben uns auch beim Essen immer bedient. Da haben sie drauf bestanden. Und in dieser Atmosphäre hat dann Bischof Singh das Thema angesprochen und ich versuche jetzt so ein bisschen seine Worte sinngemäß wiederzugeben. Die Menschen, die wir besucht haben, die stammten zumeist aus unteren Kasten und diese Leute, die haben schon sehr viel durch die Netanya-Kirche über den Charakter Gottes erfahren, dass er sie liebt und für ihn alle Menschen gleich wertvoll sind. Doch vielen fällt das sehr schwer zu glauben. Denn es ist genau das Gegenteil von dem, was sie ihr ganzes Leben über erfahren haben von der indischen Gesellschaft. Und wie bereits erwähnt, ist die indische Kultur geprägt von dem Denken, dass die helle Haut, also je heller die Menschen in Indien sind, da gehören sie dann zur Priesterkaste. Und Menschen mit dunkler Haut, die sind halt einfach wertlos. Und Bischof Singh meinte dann, wenn wir uns einfach nur Zeit für sie nehmen, wenn wir ihnen Beachtung schenken, wenn wir mit ihnen Fotos machen, für sie beten und ihnen Komplimente machen, ihnen einfach nur die Hand geben und sagen, God bless you, dann wächst das Selbstwertgefühl dieser Menschen. Und das sind Erlebnisse, die diese Menschen noch lange bewegen und sie glücklich machen. Und entgegen dieser Erfahrungen war das dann für sie einfach so, dass wir die ersten hellhäutige Menschen sind, die sie wirklich ansehen, sie anfassen und sie als wertvoll erachten. Und somit stehen wir als Zeugnis für den Charakter unserer Religion und auch für das Wesen unseres Gottes. Und das hat auch schon so ein bisschen die Art gezeigt, wie wir uns immer als Christen immer gegenseitig begrüßt haben. Wir haben uns immer mit Praise the Lord begrüßt und das hat ja schon gezeigt, dass wir dem selben Gott dienen und dass wir Christen eigentlich ein Leib sind, dass wir deshalb zusammengehören und dass sie in unseren Augen, sowohl in unseren Augen als auch in Gottes Augen genauso wertvoll sind wie wir. Und Bischof Singh meinte, für viele war das dann so, oder ist das ein endgültiger Beweis, dass das stimmt, was ihnen schon so lange von den Pastoren der Netanya-Kirche erzählt wird. Und Bischof Singh hat auch deutlich gemacht, es ist eine unglaubliche Ermutigung und Stärkung für die Christen in Indien, die ja oft sehr unter Verfolgung leiden, für sie einfach zu wissen, dass wir in Deutschland uns für sie interessieren und auch an sie denken und für sie beten. Und diese Worte, die Bischof Singh dann damals uns gesagt hat, das hat uns alle damals sehr bewegt und auch auf unserem weiteren Einsatz begleitet und unser Verhalten gegenüber den Menschen, denen wir begegnet sind, bestimmt. Das war dann auch unter anderem im Umgang mit den Kindern.
Okay, jetzt kommen wir zu Kindern und Integration. Und wir gehen zuerst auf die Einrichtungen ein, die Netanya für Kinder bietet. Netanya hat 3 Schulen mit circa insgesamt 1200 Schülern und Schülerinnen und dazu noch eine Tagesschule im Dschungelgebiet. Die Kinder werden dort ab 4 Jahren unterrichtet. In die Schule gehen Kinder, die die Kinderheime auch besuchen, aber auch Kinder, die nicht in den Kinderheimen leben. Außerdem kommen auch Kinder in die Schule, deren Eltern Hindus sind. Und so ist es eben auch bei den Lehrern. Also die Schüler in den Schulen werden von Christen unterrichtet, aber auch von Hindus. Und das eben auch, um eine Offenheit für die verschiedenen Religionen zu zeigen, aber auch um gerade auch die mit dem christlichen Glauben zu erreichen. Die Schüler in den Schulen lernen sehr viel mit Hilfe des Auswendiglernens. Und die Schüler werden in Telugu und in Englisch unterrichtet. Und da ist es auch so, dass geschaut wird, welche Schüler jetzt besonders gut in Englisch sind. Und die haben dann die Möglichkeit, komplett auf Englisch unterrichtet zu werden und haben dann auch so international später vielleicht auch nochmal bessere Chancen. Bisher gehen die Schulen nur bis zur Mittelstufe, also bis zur 10. Klasse. Aber in Visakhapatnam, die Schule hat jetzt eine Zusage bekommen für die Oberstufe. Und als wir dann immer die einzelnen Schulen besucht haben, da haben uns die Schüler immer ganz stolz Präsentationen berichtet. Die hatten immer ganz viel vorbereitet und waren dann immer ganz stolz, als sie uns das zeigen durften und als wir uns für sie Zeit genommen haben. Und es gab auch eine Schule, die eben einen besonderen Förderbedarf angeboten hat, also für Kinder, die besonderen Förderbedarf benötigten. Und darauf wird jetzt die Anna genauer eingehen.
Ja, ich möchte Ihnen eine Schule etwas genauer vorstellen. Und die Schule heißt Emmanuel Education Campus und die liegt in Tamaram. Das ist im Bundesstaat Andhra Pradesh und die Schule gibt es seit 1999. Da kann man das Schild sehen, mit dem wir empfangen wurden. Das war ganz oft, dass da unsere Namen dann auch drauf standen von der Schule. Und das Besondere an der Schule ist, dass es eben einen sonderpädagogischen Bereich gibt. Und da werden Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen gefördert. Es gibt auch einen Therapiebereich, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Und da bekommen die Kinder dann auch Einzeltherapien. Da kann man jetzt einen jungen Mann sehen, der so Schreibübungen macht. Und das ist ganz schön zu sehen, dass sie einfach auch ihre Gegebenheiten nutzen. Also das ist so eine Wachsplatte. Und wenn die dann vollgeschrieben ist, sozusagen, wird die rausgestellt in die Sonne und dann wird die wieder glatt, dass man sie wieder verwenden kann. Hier kann man jetzt sehen, wie einfach Übungen gemacht werden. Also die haben echt auch gutes Therapiematerial dort. Das ist jetzt in der Logopädie. Da werden einfach Gebärden geübt und mit dem Spiegel. Und die üben auch zu sprechen, obwohl sie nichts hören können. Also die Kinder sind gehörlos. Da sieht man so einen Therapieplan auch, wo für jedes Kind dann aufgeschrieben wird, was es schon kann und was schon für Ziele erreicht wurden und wie es aber auch weitergehen soll dann noch. Also ganz gut geplant. Das würde man sonst von dem Land nicht so erwarten, aber in der Schule ist was ganz Besonderes. Hier, das ist jetzt in der Klasse, wo eben Kinder mit Körperbehinderung und auch geistiger Behinderung unterrichtet werden, auch mit speziellem Material dann. Und das in einer Klasse oder in einem Raum, wo 4 Klassen sind, wo gehörlose Kinder sind. Und da geht es eben ganz leise zu, aber es wird viel kommuniziert mit den Händen. Und einfach schön zu sehen, wie die Kinder sich freuen, sich anderen mitzuteilen, obwohl sie nicht sprechen oder eben nichts hören können. Und hier sind jetzt das ABC in Gebärden. Also entweder werden die Worte eben buchstabiert mit den Gebärden. Oder es gibt dann auch, das heißt zum Beispiel Katze, dann eine Gebärde für ein Wort. Dann gab es noch einen Bereich, wo die älteren Schüler so bestimmte Aufgaben hatten. Der füllt jetzt Chemikalien ab für eine Klinik. Hier werden noch Taschen gefaltet. Und hier gibt es noch was ganz Besonderes, worüber wir uns sehr gefreut haben. Das Bananenpapier wird hergestellt und da werden quasi die Blätter von dem Bananenbaum klein gemahlen. Das können Sie nachher noch im Video sehen. Und dann wird es so verdünnt und auf so ein Sieb gelegt und dann in der Sonne getrocknet. Und dann kommt hier so schönes Bananenpapier raus. Also das, Sie sehen es jetzt vielleicht nicht so gut, das ist wunderschön hellbraun und so Naturpapier. Ja, also wie gesagt, das ist was ganz Besonderes, diese Schule, und es hat mich auch persönlich sehr gefreut, das zu sehen, weil ich selber Ergotherapeutin bin und einfach zu sehen, wie hier an dieser Schule jedes Leben wertgeschätzt wird, auch wenn es anders ist. Und bei uns ist es ganz selbstverständlich, dass solche Kinder gefördert werden, und in Indien kommt es eben selten vor. Ist auch ein großes Zeichen der Nächstenliebe und ein Zeugnis für Jesus, dass die Schule da einen Unterschied macht. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das sehen konnte. Am liebsten hätte ich gern gleich selber mitgearbeitet, aber leider mussten wir dann weitergehen.
Während unserer Zeit durften wir auch einige Kinderheime besuchen. Netanya hat insgesamt 12 Kinderheime mit 700 Kindern. Und hier sehen Sie auch, die Kinder haben uns immer voller Freude und richtig herzlich empfangen. Und auf dem Bild waren wir in einem kleinen Kinderheim, wo wir auf dem Weg waren in den Dschungel. Und wir haben da nur kurz angehalten, wir waren da, glaube ich, weniger als eine halbe Stunde. Aber ich erinnere mich da noch genau dran, wie ein Mädchen die ganze Zeit an der Hand gehalten hat, die ganze Zeit immer versucht hat, irgendwie bei mir zu bleiben. Und ich habe da das Mädchen auch sofort ins Herz geschlossen, auch wenn es echt eine kurze Zeit war. Und die Kinder nahmen uns immer sofort an die Hände, wenn wir angekommen sind, und zeigten uns stolz ihre Räume. Und auf dem Bild hier waren wir in einem Kinderheim in Vishakhapatnam. Und da hat jedes Kind seine eigene persönliche Truhe mit seinen persönlichen Habseligkeiten. Und viel war da nicht drin, aber das, was da drin war, das haben sie uns voller Stolz und voller Freude gezeigt. Hier sehen Sie noch ein Bild mit dem Bischof Singh und seinen Kindern. Er ist der Daddy von jedem Kind. Immer wenn wir zusammen mit ihm irgendwo angekommen sind, haben die Kinder immer schon Hi Daddy geschrien. Dann hier waren wir in einem Kinderheim für AIDS-Waisen. Und da gibt es auch in dem Haus gibt's noch 2 Klassenzimmer, weil die nicht auf eine normale Schule gehen können, weil sie dort ausgeschlossen werden. Und das hat mich irgendwie auch bewegt, dass da ein Ehepaar war mit seinen eigenen 2 Kindern, die sich eben da liebevoll um die Kinder gekümmert haben und die auch unterrichtet haben. Und hier sieht man noch so ein Zimmer, da haben die jetzt in dem Kinderheim, wo die AIDS-Waisen waren, haben die da zu 10 eben auf diesen 3 Matratzen geschlafen.
Dann haben wir mit den Kindern auch Kinderprogramme gemacht. Das waren meistens die Kinder der Kinderheime oder auch von den Schulen waren manchmal welche dabei. Und wir haben meistens zu Beginn eine biblische Geschichte erzählt mit einem Schauspiel und haben dann mit den Kindern zusammen gesungen. Wir haben ihnen Lieder beigebracht und die haben dann immer ganz eifrig mitgemacht und waren total begeistert dabei. Und wir haben mit den Kindern auch gebastelt, Kronen, wie man hier auf dem Bild sehen kann, oder auch Armbänder. Und das war immer ganz nett, dass die Kinder dann auch gesagt haben, oh, I'm a king. Und dann haben sie uns auch Kronen geschenkt. Und dann haben wir mit den Kindern hier Spiele gespielt. Es war auch an einem Ort von einem Kinderheim. Genau, und hier sieht man auch nochmal, das war auch an einem Kinderheim. War eigentlich total schön, weil die Kinder sich auch total begeistert haben dafür. Die haben sich voll gefreut und das war irgendwie eine große Ehre für die, dass wir das mit denen machen. Und das hat man den Kindern auch angemerkt, also dass sie sich total einfach gefreut haben.
Auf dem Bild sieht man einfach die Kinder, wie sie auf dem Gelände für sich spielen. Und wir waren irgendwie voll begeistert von dem Umgang der Kinder untereinander auch. Es war irgendwie so, dass jeder auf jeden geschaut hat und besonders auch die Kinder im Kinderheim, die hatten irgendwie eine ganz besonders enge Bindung, hatte ich so das Gefühl. Und genau, auch die Gemeinschaft mit den Kindern genossen wir sehr. Die waren extrem offen uns gegenüber und haben uns mit echter Freude begrüßt. Auch ein Satz, den wir immer wieder gehört haben, war "Don't forget my name", also "Vergiss meinen Namen nicht". Und das brach uns dann oft fast das Herz, weil es war bei so vielen Kindern einfach schier unmöglich, sich alle Namen zu merken. Und dann waren das halt so Namen wie Somnaidu, Previn oder Srivitya, die man eben auch nicht sofort jetzt im Kopf hat. Genau, aber die Kinder waren auch echt begeistert, wenn man, wie hier zum Beispiel, wenn man Bilder mit ihnen gemacht hat und die ihnen dann gezeigt hat. Genau, und für mich war noch eine ganz besondere Begegnung mit diesem Jungen. Sein Name ist Somnaidu. Und Luisa und ich sind da mal am Nachmittag einfach übers Gelände spaziert und haben wir ihn getroffen mit seinem besten Freund. Und dass er gleich uns zugekommen und hat ihm gesagt, dass er Somnaidu ist und das ist sein bester Freund und ob wir beide auch Freunde sind. Und haben halt gesagt, ja. Und dann ist er uns immer wieder mal begegnet, hat er immer gefragt, wo ist deine Freundin? Oder der Name von deiner Freundin ist Luisa, oder? Also irgendwie, also fand ich das eine ganz besondere Begegnung mit ihm.
Also wir haben ja den Kindern Lieder beigebracht, aber wir haben auch Lieder beigebracht bekommen. Und wir würden jetzt mal gern ein Lied mit Ihnen singen, das in der Netanja-Gemeinde immer wieder klingt. Es ist ganz einfach und man lernt es auch einfach. Wir singen vor, Sie singen nach. Und es ist in 0,0 vorbei. Und deshalb singen wir es ganz oft. Und ganz wichtig, wir steigern die Lautstärke. Und noch wichtiger, standet Sie auf. Und Sie dürfen sich bewegen. Es geht los. Amen, Halleluja, Amen, Halleluja. Und wiederholen. Amen, Halleluja, Amen, Halleluja.
Einblicke aus Gemeindebegegnungen gesehen. Das war für uns total besonders, dass wir die Netanja-Kirche kennenlernen durften. Und Sie haben es ja auch gerade gesehen, jede Kirche war wieder total unterschiedlich. So im Dschungel, da sitzt man, wie es in der indischen Kultur üblich ist, auf dem Boden. In einer Stadt gab es sogar Kirchenbänke, das war dann eher etwas moderner. Was aber immer das Gleiche war, war, dass in jedem Gottesdienst und in jeder Versammlung alles war typisch indisch. Und das hat mich sehr bewegt und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis der Netanja-Kirche, dass nicht versucht wird, irgendwie von außen irgendwas besonders westlich zu machen oder so, wie wir es in Deutschland machen, sondern es wird total kultursensibel vorgegangen. Und da habe ich gedacht, da will ich mir gerne Scheibe von abschneiden und auch hier in Deutschland irgendwie sensibler sein für mein Gegenüber, für den Hintergrund meines Gegenübers. Und neben den normalen Gottesdiensten und Versammlungen und Gebetstreffen waren wir auch bei einigen ganz besonderen Highlights dabei. Sie haben es auch schon gesehen, wir hatten insgesamt 3 Kircheneinweihungen in 2 Wochen. Also ich war hier in Deutschland noch bei keiner, weiß nicht, ob Sie schon mal waren. Und das war auch sehr bewegend für uns, dieser enorme Gemeindewachstum. Und auch, dass die Einweihungen immer sehr groß gefeiert wurden und oft das ganze Dorf da war. Und das war echt ein mächtiges Zeugnis, auch für die Umgebung. Ah, hier ganz wichtig, unsere Namen stehen auch drauf, irgendwo im Dschungel bei einer Kirche. Hat uns sehr gefreut. Ja, und damit einher gingen auch die Taufen, die wir erlebt haben. Wir waren bei 2 Taufen dabei, jeweils mit 20 bis 30 Täuflingen. Auch Annika hat sich taufen lassen, sage ich es doch. Das ist Annika. Das war eine Riesenfreude für uns und dass wir da dabei sein durften. Ja, und es ist einfach so ein Fest, wenn Menschen Jesus finden. Und wurde erzählt, dass eben der Hauptschwerpunkt der Evangelisation bei Netanja sind tatsächlich Hindus. Und ein Pastor hat erzählt, dass 95% seiner Gemeindemitglieder konvertierte Hindus sind. Also es fand ich einfach auch sehr bewegend, was da passiert und was da möglich ist. Ja, viele finden den Weg zu Jesus aufgrund der unglaublich treuen Arbeit der Evangelisten und Pastoren, auch der Bibelfrauen, sogenannte Bibelfrauen, die ganz treue Arbeit tun und auch, weil sie viele Wunder und Krankenheilungen und Austreibungen erleben von bösen Geistern. Und auch das hat mich so inspiriert, dass ich dachte, ich will mehr davon in Deutschland, dass wir mutiger werden, auch wirklich uns einzusetzen für unseren Glauben,
Wir erleben nicht die Verfolgung, die die Christen dort erleben, aber sie sind unglaublich mutig und das will ich auch gerne. Und auch so groß glauben, damit wir hier auch Großes erleben.
Also Sie haben jetzt schon einige Einblicke gekriegt in Indien und können sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Wir haben uns ganz oft angeguckt und haben gesagt, das kann irgendwie alles gar nicht wahr sein. Wir träumen oder wir haben immer Vergleiche gesucht. Wie ist das, was wir jetzt gerade erleben, mit dem, was wir schon irgendwo erlebt haben? Aber oftmals hat uns der Vergleich gefehlt, weil das so komplett anders war, wie alles, was wir davor erlebt haben, wie das, was wir in Deutschland erleben. Und ganz oft haben wir gesagt, so muss es irgendwie mit Paulus gewesen sein, wenn der mit seinen Mitarbeitern unterwegs war, so wie es uns mit Bischof Sinn geht. Und wir haben da jetzt auch noch mal ein paar Einblicke. Wir waren zwei Tage, es waren nur zwei Tage, gefühlt waren es, ich weiß nicht wie viel, es war auf jeden Fall viel mehr, mit ihm unterwegs im Dschungel. Und wie gesagt, jetzt kommen mal ein paar Einblicke noch mal als Clip, was wir da mit ihm gemacht haben und erlebt haben. Ja, Paulus war ganz unterschiedlich unterwegs, zu Fuß, mit dem Schiff, mit, keine Ahnung, mit dem Pferd, mit was auch immer. Und wir hatten auch ganz unterschiedliche Fortbewegungsmöglichkeiten. Wir waren hier auf dem Jeep. Es waren einfach auch Erlebnisse für uns, da durch den Dschungel zu fahren. Wir waren zu Fuß unterwegs, mit dem Roller, ein kleines Stückchen auch auf dem Fluss. Das war einfach toll. Wir haben Affen gesehen und die unterwegs gefüttert und dann einfach auch die wunderschöne Landschaft genossen. Einfach mal ein paar Eindrücke, die Reisfelder, die man dort zu sehen bekommt. Und wie gesagt, die unterschiedlichsten Gemeinden besucht an diesen beiden Tagen, in Kinderheimen Stopp gemacht. Wir haben Gottesdienste miterlebt und wie gesagt, uns immer über die schöne Dekoration gefreut. Ist einfach alles bunt und lebendig, das war sehr schön. Taufen mitzuerleben, dann war auch sehr bewegend, das war auch wie bei Paulus, plötzlich waren wir unterwegs und dann kamen an der Straße, kamen uns einfach Menschen entgegen, es war auch eine Gemeinde, die hatten auf uns gewartet, wir sind ausgestiegen, es gab eine kurze Begrüßung, man hat füreinander gebetet und ist wieder weitergefahren, das war irgendwie auch sehr bewegend, diese Begegnungen auch unterwegs zu haben. Und dann möchte ich noch ein kleines Highlight aus der Zeit im Dschungel rausgreifen, obwohl es sehr viele gab und Sie merken schon, es fällt uns schwer, die Dinge auszuwählen. Wir waren auf dem Bonda-Markt. Die Bondas, die gehören zu den Ureinwohnern Indiens und die sind sehr abgeschlossen unter sich. Es dürfen auch nur oder es darf niemand anderes, also keine Europäer oder sonst auch andere Menschen in dieses Gebiet kommen. Und donnerstags ist immer Markttag und da kommen die Bondas dann zu diesem Markt, die haben auch keine eigene Währung, sondern es ist einfach Tauschhandel, also wir sind uns ein bisschen vorgekommen wie im Mittelalter, hätten ewig da rumgucken können, da gab es Hahnenkampf, ein Schmied saß da und hat Waffen geschmiedet, es gab tausend unterschiedliche Farben und Gerüche und Obst und alles Mögliche und dort gibt es auch eine Gemeinde, eine Kirche. Und hier auf dem Bild sind Bonda-Frauen, die haben solche Ringe um den Hals, ziemlich viele Ringe um den Hals. Und diese Frauen, die haben wir da auch getroffen in der Gemeinde und unter anderem auch, da kann man nochmal ein Bild sehen von der Gemeinde, wo dann immer donnerstags auch Gottesdienst gefeiert wird. Hier auf diesem Bild ist Lydia, das ist die erste von den Bondas, die zum Glauben kam in den 90er Jahren. Und wir haben auch immer wieder Zeugnisse gehört von Menschen, wie sie Jesus gefunden haben. Und es war auch sehr bewegend, auch bei ihr. Sie kommt aus dem Bonda-Stamm, der, wie gesagt, nur unter sich eigentlich ist. Sie hat relativ früh geheiratet, wurde Witwe und hatte keine andere Möglichkeit, sich um ihre Kinder zu kümmern und die Familie zu ernähren, als Händlerin zu sein, auf den Markt zu gehen und mit Besen, die sie selber gemacht hatte, zu handeln. Und auf diesem Markt kam sie dann mit zwei Pastoren, mit Bischof Singh und Amos, der leitet die Gemeinde der Bonda, in Kontakt. Und über die Jahre, also das steht auch nochmal in diesem Buch drin, Namaste, ganz viele Geschichten, die wir auch erlebt haben. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis sie zum Glauben an Jesus kamen. Und die beiden sind aber regelmäßig dorthin gegangen auf den Markt und haben mit ihr geredet, sich mit ihr unterhalten und ihr von Jesus erzählt, bis sie eines Tages die Entscheidung getroffen hat, ich möchte mit Jesus leben. Weil sie und auch die anderen Bondas, die sind in einer großen Angst gefangen, weil sie immer Angst haben, dass die Götter sie bestrafen, wenn eine Missernte kommt oder ein anderes Unglück. Und da werden bis heute, gibt es noch Tieropfer und auch Kinderopfer, um die Götter gnädig zu stimmen. Und wie gesagt, deswegen ist da einfach eine sehr große Angst unter den Bondas. Und die Lydia wurde von ihrer Angst befreit. Und inzwischen haben auch schon viele andere zum Glauben gefunden. unter anderem 60 andere Frauen kamen durch die Lydia zum Glauben. Und was ich auch noch mal ganz spannend fand, als ich es noch mal nachgelesen habe, sie ist Analphabetin, sie kennt nur ein paar Kernaussagen aus der Bibel und mit dem, was sie weiß, ist sie einfach ein Zeugnis für Jesus und lebt mit Jesus. Und es hat so viel Ausstrahlung auf die anderen, dass sie ins Nachfragen kamen. Und wie gesagt, dass es jetzt auch die Gemeinde unter den Bondas gibt. Und es war für uns eine völlig andere Welt und auch total bewegend. Wir haben dann alle von den Frauen so einen Ring bekommen, so einen Bonda-Ring, auch als Erinnerung, dass wir für sie beten. Und wie gesagt, ist schon sehr wichtig, dass wir für die Menschen dort weiterhin beten, weil es einfach sehr große Herausforderungen sind, denen sie gegenüberstehen. Die starten morgens um 6, laufen zum Markt, sind dann dort am Markt und wie gesagt dann auch noch in der Gemeinde. Und dann machen sie sich wieder auf den Heimweg mit dem, was sie gehandelt haben, auf den Kopf. Und wir gehen jetzt auch weiter, nicht nach Hause, sondern in einen anderen Bereich, den wir erlebt haben, nämlich einen Bereich, der in den Städten ziemlich vorherrschend ist, die Slumgebiete dort und die Armut und die Menschen, die wir dort getroffen haben.
Genau, Ghettos, informelle Siedlungen oder einfach Elendsviertel. Es gibt viele verschiedene Namen für Slums und es gibt sie überall auf der Welt. Und auch in Indien sind circa 200 Millionen Menschen von absoluter Armut betroffen. Und die meiste Zeit oder nachdem wir von unserer einwöchigen Reise wieder zurückgekommen sind, waren wir in der Hafenstadt Vishakhapatnam, wo auch der Bischof Singh wohnt. Und in dieser Stadt gibt es über 500 Slum-Gebiete. Und wir durften einige davon besuchen und da miterleben, welche Arbeit die Netanya-Gemeinden in diesen Gebieten leisten. Auf der einen Seite ist ein Leben im Slum von Wohnen in zu kleinen, baufälligen Hütten oder Häusern, ohne Strom, Wasser, ohne Kanalisation, von Armut, Gewalt und Gefahr geprägt. Andererseits sind Slums auch das Zuhause von Männern und Frauen, die ihren Arbeiten und Geschäften nachgehen und von Kindern, die spielen und lernen. Die Behörden fühlen sich meistens in der Regel nicht zuständig für diese informellen Siedlungen und ihre Bewohner. Slums werden weltweit nicht als offizieller Teil einer Stadt, sondern als illegale Siedlungen betrachtet, deren Bewohner keine Rechte haben. Slumbewohner haben in der Regel keinen Zugang zu sauberem Wasser und zur Abwasserentsorgung. In vielen Fällen sind sie von der staatlichen Gesundheitsvorsorge ausgeschlossen und den Kindern wird der Schulbesuch verweigert. Menschen in Slums sind besonders häufig Opfer von Gewalt, nicht nur durch kriminelle Banden, sondern auch durch die Polizei. Oft werden sie diskriminiert, wie Kriminelle behandelt und können ihre Rechte nicht geltend machen. Wir waren auf diesem Platz, wo vor ein paar Monaten noch Slum-Hütten standen. Dieses Gebiet, da kam November 2018, kam es zu einer Zwangsräumung durch die Behörden und im Auftrag der Regierung wurde dieses ganze Gebiet abgebrannt, damit da jetzt was Neues gebaut werden kann. Und wir hörten von einem Mann, der auch auf diesem Gebiet wohnte und der zur Gemeinde gehört und der sich diese Ungerechtigkeit nicht einfach so hingeben wollte, sondern versuchte, sich dagegen zu wehren. Und er bezahlte damit, dass ihm die Beine abgehackt wurden und er jetzt immer noch im Krankenhaus liegt und genau man nicht so genau weiß, wie es mit ihm weitergeht. Viele Netanya-Gemeindemitglieder verloren ihr Zuhause und Bischof Singh und sein Team, die kamen dann mit Planen, sodass die Familien sich ein Stückchen weiter wenigstens irgendwie provisorische Zelte aufbauen konnten. Diesen Mann, den wir hier in dem Hellen sehen, war früher ein extremer Hindu und ist auch Bischof Singh, der in dem lila Hemd, wenn er in das Gebiet gekommen ist und von Jesus erzählt hat, ist er gegen ihn auch angegangen und hat die Arbeit bekämpfen wollen. Doch eines Tages begegnete er Jesus und gehört jetzt zur Gemeinde und ist mit seiner Familie treu in der Gemeinde. Hier sehen wir in einem Slumgebiet, wie Gemeinde auch Gott gelobt hat. Wir, als wir dorthin gekommen sind, sie dort schon singend saßen und einfach Lieder zur Ehre Gottes gesungen haben. Und dann sind wir weitergegangen zu einer anderen Gemeinde, die mitten im Slum ist. Da hinten kann man auch Netanya Community Hall lesen. Genau, im Erdgeschoss arbeiten 3 Angestellte, die in einem kleinen Raum für medizinische Vorsorge und ja sonst medizinische Untersuchung für die Slumbewohner sorgen. Und im Obergeschoss findet der Gottesdienst statt. Wir haben dort die Frau kennengelernt, die diese Gemeinde leitet. Genau, sie ist vor nicht ganz einem Jahr Witwe geworden. Ihr Mann war Pastor in dieser Gemeinde und sie ist jetzt gemeinsam mit ihrem Sohn, leitet sie die Gemeinde. Denn obwohl sie ja diesen schweren Schicksalsschlag hatte, war es ihr trotzdem ein Anliegen, einfach das Licht Jesu in die Dunkelheit des Slums zu bringen und das weiter aus, dass sich das weiter ausbreitet. Genau, mich persönlich hat es fasziniert, welche Freude die Slumbewohner hatten. Die Kinder dort, die strahlten für mich so mit die meiste Fröhlichkeit und Freude irgendwie aus. Und sie sangen und lobten Gott und materiell waren sie so arm und hatten nur einen minimalen Bruchteil von dem, was wir haben. Aber ihre Freude und Hoffnung, Herz zeigt einfach einen unendlich wertvolleren Schatz, den sie haben, nämlich Jesus. Und wir sind in Deutschland vielleicht materiell viel, viel, viel reicher, aber dafür, glaube ich, gibt es bei uns unendlich viele geistliche Slumgebiete. Und ja, was wir sonst noch so im geistlichen, mit dem geistlichen Leben der Inder mitbekommen haben und wie uns das ja beeindruckt hat, dazu wird Schwester Doro jetzt noch einen Einblick geben.
Also Sie können sich schon vorstellen, dass wir immer und immer wieder die gleiche Frage hatten. Was ist eigentlich das Geheimnis der Christen in Indien? Das Geheimnis der Christen der Netanya-Gemeinden? Die wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Die Leute haben eine Ausstrahlung. Was ist ihr Geheimnis? Und fündig geworden sind wir unter anderem im Slumviertel. Das ist im Slum und das ist sozusagen das Regal einer Familie. Und da lagen die Zahnbürsten und kurz daneben lag die Bibel. Wir haben festgestellt, die Netanya-Christen, die würden niemals ohne ihre Bibel irgendwo hingehen. Die Bibel ist immer dabei. Die haben sie unterm Arm, die haben sie irgendwo, aber sie ist dabei. Und sie ist nicht nur irgendwie da, sie haben sie auch im Herzen. Das ist unglaublich, sie haben Lieder, da singen sie sich Bibelverse ins Herz. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Vertont in Telugu und andere. Eine Melodie haben wir erkannt, wir wussten zwar nicht, was gesungen wird, aber die Melodie gibt es bei uns auch. Und das Lied würden wir jetzt gern mit Ihnen singen. Da heißt es einfach, Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Die Melodie haben wir im Slumviertel gehört. Das hat mich so berührt, zu merken, diese Frauen und Männer, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, die verfolgt werden, die klammern sich an den Gott, der sagt, ich bin da, so wie die Sonne. Und die singen und singen, egal ob es Eidsweisen sind, Witwen, wir haben hunderte von Witwen getroffen. Das hat uns so erbarmt, weil die werden absolut benachteiligt in Indien, die haben keine Rechte mehr. Und sie singen. Jetzt kriegen Sie mal ein paar Einblicke von singenden Christen in Netanya. Sie halten sich an Gottes Wort und Jesus preist die glücklich, die mit leeren Händen vor ihm stehen. Er sagt, denen gehört das ganze Himmelreich. Und das hat uns tatsächlich sehr berührt. Wir kamen nirgends hin. Sofort hat irgendeine Frau oder ein Mann, die haben unsere Hände gepackt und haben sie auf den Kopf gelegt und haben dann, wenn sie Englisch konnten, gesagt, pray for me, bete für mich. Also das Geheimnis der indischen Christen ist, sie wissen, dass sie Gott brauchen. Sie wissen, dass sie ohne Gott nicht durchs Leben kommen. Und deshalb, wenn man bete für mich, bete. Und sie haben selber gebetet wie die Weltmeister. Das ist in einem Witwenhaus aufgenommen. Und diese Witwen, sie strecken ihre Hände aus zu Gott. Manchmal gucken sie gar nicht wirklich hin, aber immer mit der Erwartung, Gott, du wirst uns doch nicht vergessen. Du wirst uns doch irgendwas schenken, was wir heute zum Tag, zum Leben brauchen. Die Christen dort, die beten sich durch. Und sie sind beharrlich. Frei nach Römer 12, Vers 12. Seid beharrlich im Gebet. Fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und die Netanya-Gemeinde, die hat gesagt, wir überlassen das Beten nicht dem Zufall, sondern wir bauen auf dem Netanya-Gelände in Vishakhapatnam einen Gebetsturm. Und dort wird immer und immer gebetet. Dort können Leute anrufen, sie können hinschreiben, ihre Gebetsanliegen nennen und dann wird es Tag für Tag vor Gottes Thron gebracht. Sie wissen, dass sie ohne Gott nicht durchkommen. Und das hat uns schon bewegt, also dass der Bruder Timothy und Mitarbeiter, Bibelschüler, Witwen, alle möglichen Leute, die kommen und beten und beten und beten. Anders geht's nicht. Wort Gottes und Gebet. Und wenn man denkt, jetzt könnte der Gottesdienst eigentlich zu Ende sein, dann geht die Predigt los. Und so machen wir das heute auch. Wir haben, ohne Witz, Sie werden es nicht glauben, wir haben 3 Stunden Gottesdienst gefeiert. 3 Stunden. Nach 1,5 haben wir gedacht, heuer, jetzt könnte es dann mal vorbei sein. Aber da guckt wirklich keiner auf die Uhr, weil sie nämlich im Normalfall gar keine, manche haben gar keine Uhren. Und dann ist man da und man ist begierig. Gott, was hast du uns heute mit auf den Weg zu geben? Wir haben das Geheimnis entdeckt und das eine kleine Geschichte noch von einem, der war in einer Gemeinde in einem Stammgebiet und er hat dort eine Jugendevangelisation gemacht und dann haben die Terroristen, die haben ein Mädchen beauftragt und haben gesagt, sei du der Spion und krieg mal mit, was die dort machen bei der Jugendevangelisation. Und dann ist die wieder zurückgekommen zu den Terroristen und hat gesagt, ich weiß, was die machen. Die erzählen da aus dem Buch und der Prediger, der sagt immer, wir sollen ohne Gewalt leben. Und das hat die Terroristen so aufgeregt, dass sie mit ihren Gewehren gekommen sind, das ganze Dorf umzingelt haben und mit ihren Gewehren bewacht. Und sie haben keinen mehr rausgelassen aus der Gemeinde. Das ging 8 Monate, dann gab es ein Volksgericht, dann musste der Pastor vors Gericht und dann sind ihm Fragen gestellt worden. Ich habe es mal aufgeschrieben, das war jetzt erst noch gar nicht lange her. Dann hat man ihn gefragt, welche Fehler hat der Pastor gemacht? 3 Fehler. Er predigt, dass man keine Gewalt anwenden soll. Er begeistert die Menschen und er hat eine Gemeinde gegründet. Und das Problem war auf der Seite der Terroristen, sie konnten nämlich nicht mehr weitermachen mit ihrer Gewalt. Und daraufhin gab es viele Diskussionen und dann haben sie diesen Pastor geschlagen, mehrmals, weil sie gesagt haben, der ist ja nicht gegen uns, aber der ist gegen unser Gewaltprinzip. Und irgendwie hat er was, das hängt mit dem Wort Gottes zusammen, das haben sie gespürt. Immer wenn der mit dem Wort Gottes zugange ist, da passiert was und das hat die geärgert. Dann haben sie versucht, ihn lahmzulegen, und zwar auf ganz drastische Weise. Sie haben der Gemeinde gesagt, sie müssen alle das Dorf verlassen. Und das ist jetzt noch nicht lang her, die mussten alle raus, sie haben 1 Million Rupien verloren, alle Christen raus, und das haben sie jetzt aktuell gesagt, bitte beten Sie für uns, wir haben alle unsere Heimat verlassen, wegen den Terroristen. Und jetzt kommt der Clou, die Gemeinde hat weiter gebetet. Und jetzt entsteht in diesem Dorf, wo alle Christen weg sind, entsteht eine neue Gemeinde. So macht's Gott. Und deshalb hören wir jetzt auf ihn und sein Wort nochmal mit einem kräftigen Amen, Halleluja. Wir öffnen dabei unsere Herzen. Ich bete dann noch von Eckehard Graf, Dr. Dekan Eckehard Graf. Und dann geht's los. Stehen Sie ruhig nochmal auf. Amen, Halleluja.
Ja, also ich bin begeistert, was für Indien-Flair hier durch die Bibelschülerin und die beiden Schwestern möglich gemacht wurde. Bis hin zu dem, dass dann vorne also die Ehrengäste sitzen und die ganze Zeit dann auch in die Gesichter all der anderen Lieben schauen können. Der große Vorteil ist, die schauen natürlich, ob wirklich jemand schon abschwächelt, aber das kann dadurch nicht passieren. Dann sind auch alle hier oben strümpfig, denn in den Kirchen in Indien geht man ohne Schuhe hinein oder spätestens, wenn man vorne die Bühne, den Altarbereich betritt, kommen die Schuhe runter. Also das ist ganz genau in dem System drin. Ich habe aber beschlossen, ich bin heute in Eidlingen und nicht in Indien. Ich habe meine Schuhe angelassen, weil der Eidlinger Boden kälter ist als der indische Boden. So, diese Freiheit habe ich mir jetzt einfach genommen und das ist schön. Ansonsten wirklich alles nahezu wie in Indien. Das ist ganz großartig. Ja, ich lade ein, dass wir jetzt miteinander noch auf ein Wort Gottes hören und zwar aus dem Römerbrief. Römer 12, die Verse 17 bis 21, da schreibt Paulus, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, auch so steht's geschrieben, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der Rat des Paulus, genau den erleben wir auch in Indien wirklich umgesetzt. Nicht auf das in menschlicher Art und Weise reagieren, was auf einen zukommt, vor allem an bösen, feindlichen Anläufen. Und auch das gehört jetzt zu Indien dazu und zu dem, wie zumindest wir die ganzen Verkündigungsmomente erlebt haben, sodass die Mädels dann immer schon gespottet haben, immer 3 Punkte. Das hängt auch damit zusammen, dass der frühere Vorsitzende der Tanja-Arbeit, Dr. Heiko Grimmer, in dieser Art Verkündigung gemacht hat. Hängt damit zusammen, dass im Bengelhaus so gelehrt wird und ich gehöre mit beidem zusammen und deswegen auch hier 3 Punkte. Erstens, es gibt Böses, zweitens, Gott sieht es und drittens, tue Gutes. Es gibt Böses. Machen wir uns nichts vor, das steht schon in der Bibel im 3. Kapitel. Schon im 3. Kapitel ist davon berichtet, dass es der Mensch nicht hinbekommt, in der guten Ordnung Gottes zu leben, sondern sein eigenes Ding macht, davon abweicht und Böses tut. Böses, das heißt in Ablehnung Gottes und auch in Nichtzuwendung gegenüber seinem Nächsten. Das ist das Böse. Und letztlich richtet sich das auch dann gegen die eigene Person und das nennt die Bibel dann die Sünde. Das Böse, es gibt es, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, braucht man nur die Tagesschau anzuschauen oder die Zeitung aufzuschlagen oder sonstig irgendwo im Internet vergnügen. Man begegnet genügend Meldungen, es gibt Böses. Menschen tun einander Böses an, Menschen verachten Gottes gute Ordnung und Menschen schaden sich selber. Das ist eine Tatsache, der können wir nicht ausweichen. Wie gehen wir da sinnvoll damit um? Paulus sagt, vermeide es. Paulus sagt nicht, dadurch, dass du jetzt ein Jünger Jesu bist, dadurch, dass du getauft und zu neuem Leben berufen wurdest, hat sich alles sofort verändert. Nein, du bleibst immer noch in dieser Auseinandersetzung mit dem Bösen. Mal kommt es von außen, mal kommt es von innen. Wie gehen wir damit um? Vermeide es. Und dann gibt es trotzdem, nicht an dieser Bibelstelle, aber an genügend anderen Bibelstellen, den Hinweis, dass wir auch wachsen und reifen dürfen in der Heiligung, in dem nämlich Jesus immer ähnlicher zu werden. Er, der als einziger nie Böses getan und gesagt hat, der als einziger nie Sünde getan hat, er, der als einziger nicht in Rebellion gegen Gott gelebt hat, er ist unser Vorbild. Und in das hineinzuwachsen, in sein Vorbild, dazu werden wir mehrfach aufgefordert, vor allem im Neuen Testament, da hineinfinden und im Bösen vermeiden, immer mehr Jesus ähnlicher werden und dadurch auch mit dazu beitragen, dass sein guter Geist auch in unserem Umfeld wirken kann. Das ist die ideale Antwort der Christen auf diese harte Realität, dass es Böses gibt. Und ganz konkret sagt Paulus, sucht den Frieden. Auch die Jahreslosung dieses Jahres gibt uns genau diesen Hinweis, jagt dem Frieden nach. Sucht den Frieden. Und was mich fasziniert, ist diese realistische Sichtweise, die Paulus an den Tag legt. Er sagt nämlich, ist's möglich, so viel an euch liegt. So habt mit allen Menschen Frieden, so viel an euch liegt. Das ist realistisch. Es kann Situationen und Menschen geben, wo wir es uns wirklich immer wieder vornehmen, jetzt aber freundlich zu bleiben. Da gibt es in der Arbeitswelt so bestimmte Kolleginnen und Kollegen, wenn man die nur sieht. Die gibt es auch in der Nachbarschaft, manchmal gibt es die auch in der Familie, die es regelrecht darauf anlegen, einen zu nerven oder zur Weißglut zu bringen. Und jetzt sagt Paulus nicht, und das ist ein besonderes Übungsfeld und nur wenn es dir da gelingt, immer lieb und freundlich zu bleiben, dann wirst du auch ein echtes Kind Gottes sein. Nein, er sagt, so viel an euch liegt. Es kann auch Menschen geben, wo die Chemie nie stimmen wird. Da kannst du dich noch so anstrengen. Es gibt manchmal auch Menschen, die es auch übel meinen. Und deswegen, so viel an euch liegt, sucht Frieden. Das kann ganz praktisch auch mal bedeuten, wenn es diese Kollegin gibt oder diesen eigenartigen Mitmenschen, dann suche ich nicht die Konfrontation. Ich mache einfach einen Bogen drumherum. Das ist jetzt nicht der Nächste, den ich heute gerade lieben kann. Das ist so. Aber dann mache ich einen Bogen drumherum und spreche in Gedanken ein Segensgebet und dann gehe ich weiter meinen Weg. Es gibt Böses, aber wir dürfen es vermeiden. Das Zweite, Gott sieht es. Gott sieht genau, wie übel mit dir gespielt wird. Gott sieht genau, wo der Feind dich angreifen will. Gott sieht genau, wo du alles Recht hättest, die Faust auszupacken und mal dem gegenüber so richtig eine zu bomben. Machen wir natürlich nicht als Christen. Warum? Weil Paulus sagt, Gott spricht, mein ist die Rache. Das ist nicht deine und nicht meine Aufgabe. Wir rächen uns nicht. Und genau das erleben wir bei unseren indischen Netanya-Christen. Wenn ihnen übel mitgespielt wird, sie wehren sich nicht. Paulus hat bei seiner Verkündigung und seiner Gemeindegründung von Anfang an darauf hingewiesen, wenn ihr Jesus nachfolgt, wird die Welt euch nicht applaudieren. Die normale Reaktion der Weltmenschen ist, dass sie in Konfrontation mit euch gehen. Jesus Nachfolge ist immer auch Leidensnachfolge. Und das erleben die indischen Christen ganz massiv. Wir haben schon einiges davon gehört. Aber sie lassen sich die Freude am Herrn nicht rauben. Und schließlich, das gehört auch mit dazu, wenn Gott sagt, mein ist die Rache. Es wird irgendwann ein Gericht geben. Nicht wir haben jetzt für unsere Gerechtigkeit zu kämpfen. Paulus sagt auch, wir Christen rennen auch nicht vor Gericht. Schon gleich gar nicht, wenn wir mit anderen Christen irgendwelche Händel haben. Wir überlassen Gott das Richten. Kann sein, dass sich das hier und jetzt nicht ereignen wird. Und darum ringt auch David in den Psalmen immer wieder. Er sagt, warum geht's den Gottlosen so gut? Und ich, der ich versuche, mit dir, Gott, zu leben, ich bin immer der Dumme. Mein ist die Rache, sagt Gott. Ich regel das zu meiner Zeit so für dich, dass es stimmt. Es gibt ein Endgericht. Und da werden wir dann nicht dabei stehen und sagen, jetzt endlich. Gar nicht. Da werden wir Leid tragen und trauern um all diejenigen, die durch unser schwaches Zeugnis nicht zum Herrn gefunden haben. Aber wir überlassen es Gott. Er sieht es, wo übel mit uns gespielt wird, und er wird es auf seine Weise regeln. Grundsätzlich aber gilt, Jesus hat das Böse bereits besiegt. Yes! Dafür steht das Kreuz. Jesus hat das Böse bereits besiegt. Das darf dich nicht unterkriegen. Das darf nicht mehr siegen über dich, denn du gehörst jetzt auf die Seite Jesu, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel ist. Gott sieht es und Jesus hat gesiegt. Und deswegen das Dritte, tue Gutes. Jetzt werden wir eingeladen, so wie Jesus, auch Überwinder zu werden. Überwinder des Bösen dadurch, dass wir Gutes empfangen, darin leben und es anderen weitergeben. Anderen Gutes tun überwindet so vieles. Ganz konkret, lächel doch die Person an, die dich so nervt. Grüße freundlich, auch wenn du am liebsten in Gedanken was ganz anderes tätest. Lass dich da aber vom Herrn beschenken. Denn schließlich geht es darum, Menschen für Jesus zu gewinnen und damit für die Ewigkeit. Tue Gutes. nicht aus dir selbst heraus, sondern lass das aus dir herausstrahlen, was der Herr Jesus in dich schon hineingelegt hat. Also, es gibt Böses, Gott sieht es, tue Gutes. Ich schließe mit einem Zeugnis aus Indien. Wir haben einige Zeugnisse gehört, die uns sehr bewegt haben. Einer davon war Sukku, der unter dem Savara-Stamm arbeitet. Er hat berichtet: Im Jahr 2017 war ich einmal mit einem jungen Gemeindeglied unterwegs zu einem anderen Dorf. Auf der einsamen Straße hörten wir auf einmal ein schmerzerfülltes Rufen von einer kleinen Anhöhe neben dem Weg. Wir gingen der Stimme nach und fanden einen jungen Mann mit gebrochenen Beinen daliegen. Ein großer Steinblock lag auf den zerschmetterten Schienbeinen. Wir sahen sofort, dass wir da helfen mussten. Aber dieser Mann war kein Unbekannter. Es war Gunnar, einer der größten Christengegner, der schon so oft unsere Gottesdienste gestört hat. Wir aber halfen ihm. Mit vereinten Kräften konnten wir beide den Felsblock wegwälzen und den Mann aus seiner Not befreien. Durch die großen Schmerzen war er inzwischen ohnmächtig geworden. So vorsichtig es ging, haben wir beide ihn zurück in unser Dorf getragen. Die Leute kamen alle schnell herbeigelaufen, aber anstatt zu helfen, machten sie uns beiden Vorwürfe. Wir hätten Gunnar geschlagen, weil er ja ein Gegner der Christen ist. Feindselig umringten sie uns, die wir doch nur hatten helfen wollen. In diesem Moment erwachte Gunnar aus seiner Ohnmacht. Er erfasste die Situation und rief mit schwacher Stimme: Lasst Pastor Sukku zufrieden, sie haben mich gerettet. Wir trugen Gunnar zum Haus seiner Familie und empfahlen ihnen dringend, den Schwerverletzten ins Krankenhaus zu bringen. Aber für eine Behandlung im Krankenhaus hatte die Familie kein Geld. Da habe ich ihnen spontan 1500 Rupien gegeben, was die immer noch neugierig um uns herumstehenden Dorfbewohner mitbekamen. Da sagten die untereinander: Also, wenn sogar der Pastor seinem Gegner etwas gibt, dann geben wir auch etwas. So kam in wenigen Minuten einiges Geld zusammen und wir brachten Gunnar ins Krankenhaus. Weil seine Familienangehörigen völlig hilflos und verunsichert waren, blieb ich dort, bis die Behandlung sichergestellt war. Nach einiger Zeit wurde Gunnar dann auch wieder gesund. Als wir im Jahr 2018 eine Evangelisation im Dorf durchführten, kam Gunnar am Ende der ersten Veranstaltung nach vorne und wollte etwas sagen. Ich dachte, er wollte wahrscheinlich wieder nur stören und dumme Sprüche machen. Trotzdem ließ ich ihn reden. Da begann Gunnar und sagte: Wie ihr alle wisst, war ich immer gegen die Christen und gegen Pastor Sukku eingestellt. Letztes Jahr habe ich beschlossen, Sukku zu töten und habe ihm von einem Berg aus mit Pfeil und Bogen aufgelauert. Dann aber bin ich ausgerutscht und wurde im Fallen von einem großen Stein getroffen und lag mit gebrochenen Beinen da. Ich rief um Hilfe, aber keiner hörte mich. Dann aber kam der Pastor. Ausgerechnet der Pastor, dem ich aufgelauert habe, hörte mich und half mir sofort. Das hat mich so bewegt, dass ich nun auf seine Botschaft hören wollte. Ich habe mein Leben Jesus übergeben und entschuldige mich heute in aller Öffentlichkeit bei Sukku. Und wenn er die Entschuldigung annimmt, möchte ich gerne getauft werden und zur Christengemeinde dazugehören. Selbstverständlich habe ich seine Entschuldigung angenommen und ihn vor allen anderen in die Arme genommen. Kurz darauf ließ er sich taufen und seither ist Gunnar ein wichtiger Mitarbeiter unserer Netanja-Gemeinde. Am Schluss würde jetzt der Pastor rufen: Demonikis Dotram, und alle antworten mit Halleluja. Demonikis Dotram! Halleluja! Amen! Dann lasst uns beten. Herr Jesus, so faszinierend von all dem, was wir heute gesehen und gehört haben. Nicht nur dieser wunderbare Subkontinent Indien, wo wir so viel von deiner Schöpfungsgenialität erleben, diese Farbenpracht, diese Vielfalt von Mensch und Natur. Noch viel mehr, wie du dort wirkst, wie dort Menschen zum lebendigen Glauben an dich finden, wie sie aus größter Armut und Verfolgtheit heraus dich als ihren Retter annehmen und Frieden im Herzen bekommen. Dadurch hören die Probleme nicht auf, sie werden schwieriger, aber du beschenkst sie mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Vollmacht. Und dadurch wächst diese Kirche dort. Danke auch für alle Zuwendung im sozialen Bereich, die möglich ist, auch durch die Spenden aus Deutschland und vor allem die Mitarbeiter der Netanja-Kirche, die sich für keine Drecksarbeit zu schade sind, sondern Menschen in ihrer Not aufsuchen und ihnen deine Liebe in Wort und Tat bezeugen. Wir loben dich darüber und danken dir dafür und bitten dich, dass du diese Geschwister weiterhin stärkst. Aber auch wir dürfen so viel lernen von ihnen und noch mehr lernen aus deinem Wort. Wir wollen lernen von dir, dass wir Gutes tun, auch wenn wir Böses erleben. Wir möchten lernen, noch mehr auf deinen Wegen zu gehen, wo es heißt, zu vergeben, Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Da können wir noch viel lernen von dir. Aber du bist ja auch noch nicht am Ende. Du machst mit uns gerade so weiter. Hab Dank dafür. Danke für diesen fröhlichen gemeinsamen Nachmittag, an dem du in der Mitte gestanden bist. Danke für alle Berichte und alle Zeugnisse und danke für alle Formen der Gemeinschaft, die auch jetzt noch weiterhin möglich ist. Danke für die Eitlinger Schwesternschaft und wie sie so vielen Heimat, geistliche Heimat hier schenken. Das tut so gut. Segne du weiterhin dieses Werk und lass deinen Geist wirken, dass Frucht 30, 60 und 100-fältig gewirkt wird durch den Dienst unserer lieben Schwestern. Dir sei Lob und Preis. Dein Friede begleite uns auch in den kommenden Tagen. Amen. Und der Herr, dein Gott, der das Böse sieht und in Jesus überwunden hat, er segne dich und er behüte dich. Er leite dich auf seinen guten Wegen des Friedens. Er erfüllt dein Herz mit allem Guten. Er schenkt dir allezeit seinen Segen, weil er es gut mit dir meint, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.